Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Mein Name ist Anna Seibt. Schön, dass Sie zuhören. Die 90er Jahre sind zurück und mit ihnen Jasmin Wagner alias Blümchen. Mit dem Eurodance-Hit Herz an Herz ist sie Mitte der 90er Jahre in den deutschen Pophimmel katapultiert worden. Mit gerade mal 15 Jahren ist sie zum Idol vieler Teenager geworden, war Dauergast beim Musiksender Viva und bis zu ihrem vorläufigen Karriereende 2001 war sie fester Promi-Bestandteil der Jugendzeitschrift Bravo. Mit 3 goldenen Schallplatten und 2 Echos gilt sie als die erfolgreichste deutsche Solosängerin der 90er Jahre. Und dann ist Jasmin Wagner lange aus der breiten Öffentlichkeit verschwunden, hat Theater gespielt und leisere Töne angeschlagen, nur um 2019 mit fast 40 Jahren ihr alter Ego wieder zu neuem Leben zu erwecken. Ich freue mich sehr, mit ihr in ihrer Heimatstadt Hamburg sprechen zu können. Herzlich willkommen, Jasmin Wagner.
Vielen lieben Dank.
Noch ein paar Augenblicke und dann ist die Liebe da. Kristalle auf den Zähnen, auf den Lippen und der Zunge. Sekunden werden Stunden, rasend schnell bleibt alles stehen. Mein Herz formt einen Code, SOS, Herzenot. Deine Augen treffen meine, sofort wissen wir Bescheid. Kristalle auf den Zähnen, auf den Lippen und der Zunge. Wie lange ist für immer, weißer Hase, sag es mir. Manchmal nur eine Sekunde, doch ich bin für mit den Hörbern tief ins Leer.
2023 war das. SOS Domitiana hat den Song veröffentlicht und Sie, Jasmin Wagner, treten als Feature auf. Domitiana ist 17 Jahre jünger als Sie, 97 geboren. Wie kam das zu dieser Zusammenarbeit?
Ja, Domitiana ist ja ein großer Popstar im Heute und wurde musikalisch geprägt von mir, wie ich lernen durfte. Manchmal, wenn man so viel Abstand hatte wie ich zu der Musikbranche und meinem Schaffen, geht das so quasi an einem vorbei. Aber mit dem Anruf von Domitianas Management und dem Treffen von Domitiana war ganz klar, dass sie und alle, die jetzt in dieser musikalischen Welt, in diesem Sound, in diesem elektronischen Sound, den sie Hyperpop nennen, unterwegs sind, ganz klar sagen, dass es den nicht geben würde ohne mein Schaffen. Sie sehen mich als Wegbereiterin und nennen mich Ikone. Und da musste ich mich auch erstmal hinsetzen und das ein bisschen verarbeiten, denn ich habe ja natürlich das Erleben meiner ersten Schaffenszeit in mir gespeichert und da war das manchmal tatsächlich schwer, etwas zu machen, das so neu ist, weil man so viel Gegenwind bekam, so viel Kritik. Es wurde mir relativ viel aberkannt von meinem Schaffen. Also es wurde dann irgendwie noch nicht so richtig eingeordnet, der Wert wurde noch nicht so richtig erkannt. Und wenn du jetzt so viele Jahre später ein so wunderbares Kompliment bekommst und zu einem Song eingeladen wirst, der deine musikalische Geschichte weitererzählt, dann ist das natürlich der Wahnsinn. Und so kam diese tolle Kollaboration zustande. Und irgendwie war das für sie schön, weil sie mit mir arbeiten konnte, weil sie so viele Erinnerungen mit mir verbindet, ihr Leben lang. Und für mich tatsächlich auch nochmal eine ganz wichtige Einladung dazu, meinen musikalischen Weg weiter zu erzählen. Also es war so eine wirkliche Win-Win-Situation, würde ich sagen.
Das heißt, Sie haben nicht lange überlegt, als die Anfrage kam?
Ich habe schon lange überlegt, weil ich das auch erstmal einsortieren musste. Seit ich 2019, wie Sie gerade schon erwähnt haben, wieder auf die Bühne gegangen bin, muss ich ja quasi die Musikbranche auch umlernen. Als ich mit 15 gestartet habe, war die Musikbranche per se anders und ich war ein anderer Mensch und heute bin ich natürlich viel mehr im Machersessel. Also ich bin die Unternehmerin, ich lade an den Tisch ein, an dem die Dinge verhandelt und gestaltet werden. Aber deswegen versuche ich auch, mir vorzustellen, welche Schritte die richtigen sind. Aber dieses ganze Unterfangen, das 2019 begann, also meinen musikalischen Return auf die Bühne, Blümchen zurück auf die Bühne zu bringen, da hatte ich eigentlich im Kopf, dass es nur Spaß macht, wenn ich mich auch wieder ans Heute anknüpfe. Und das kommt dann sehr gut, solche Kollaborationen zu haben. Und der Erfolg ist auch dieses Jahr zu sehen, weil ich jetzt natürlich auf meinen heißgeliebten 90er-Festivals die Headlinerin sein darf inzwischen, aber auch auf Festivals wie dem Meld, Deichbrand etc. Engagiert werde. Und das ist ganz klar, dass in dieser kurzen Zeit, Gott sei Dank, das gelungen ist, dass ich mich ans Heute angeknüpft habe.
Ich habe es gerade gesagt, die 90er Jahre sind irgendwie zurück. Man sieht überall Hüfthosen, bauchfreie Tops, Piercings im Bauchnabel. Also alles, was man so aus den 90er Jahren kennt. Und gleichzeitig, so wie Domitiana, diese Gen Z, wie sie genannt wird, ist da gerade erst geboren. Wie stellen die sich die 90er Jahre vor und können Sie, die Sie ja quasi die 90er Jahre verkörpert haben als junges Mädchen, können Sie sich damit identifizieren oder denken Sie sich manchmal, oje, ihr wisst gar nicht, was da los war?
Naja, einerseits erinnere ich mich gern an die 90er. Da gibt es kaum Einschränkungen. Es ist ja einfach ein Jahrzehnt gewesen, in dem alles ging, alles wuchs, höher, weiter, schneller. Die Budgets waren am besten. Es wurde alles finanziert. Es gab Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und so fühlte sich das in den 90ern an, dass alles möglich ist. Die Probleme, die es damals ja auch schon gab und die heute sehr spürbar sind, die konnte man damals noch so ein bisschen wegdrücken. Das war, glaube ich, so die Attitüde. Wir können alles, wir machen alles. Wir machen alles größer und schneller und bunter. Alles glitzert. Und wenn ich jetzt heute die Kids sehe, die meinen Sound wiederentdeckt haben und dazu beitragen, dass ich Streamingzahlen habe, wie die Popstars heute eben in Millionenhöhe, dann machen sie das zum Beispiel in der Attitüde, in der Mode ein bisschen krasser. Ich glaube, das ist eben so das Ding, wenn du ein Jahrzehnt nicht miterlebt hast, sondern jetzt quasi nachempfindest und nachlebst und inspirieren lässt. Die Mode, die sie tragen, da haben sie quasi alle Teile auf einmal. Wir haben damals vielleicht 2, 3 davon gehabt und der Rest war ein bisschen normaler. Sie haben sehr besondere Frisuren, haben diese spacigen Brillen auf und wirklich alle Trends auf einmal an. Und das ist etwas, was mich natürlich charmant lächeln lässt und mich auch in meine Jugendzeit zurückversetzen lässt, wo ich ja auch die Dinge übertrieben habe, so.
Ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen destruktiver, ein bisschen desillusionierter. Also es geht auch viel um, wir haben es auch gerade in diesem kleinen Einspieler gehört, um Drogen, um Absturz, um die Welt ist nicht gut. Blümchen 1996 hätte nicht über so explizit über Drogenkonsum gesungen wie Sie jetzt heute in diesem Lied.
Ja, danke, dass Sie das ansprechen. Mir kommt es nämlich auch so vor, dass alle jugendrelevanten Songs, die veröffentlicht werden, nur ums Highsein sich drehen. Und dann sind es verschiedene Drogen, die da beschrieben werden. Und auch in SOS geht es ja quasi um das. Kristalle, worüber singen wir da? Ich wurde interessanterweise nie dazu interviewt, warum wir das da auch so andeuten. Ein bisschen gehe ich mit, wenn man sagt, das ist jetzt halt gerade das Thema, was interessiert. Aber teilweise muss ich natürlich auch sagen, ist das ein extremes Bild in der Musiklandschaft, dass das so der prägende Inhalt ist. Da muss ich tatsächlich auch sagen, dass mich das beschäftigt. Und ich natürlich auch, wenn ich an junge Menschen gerate, auch einfach frage, ist das jetzt einfach cool und ein Statement, aber ihr macht es nicht oder passiert es auch? Und da gibt es halt so eine 50-50 Antwort, dass tatsächlich dieses Wegbeamen total wichtig ist für die Jugendlichen. Und sie machen das tatsächlich lieber dann mit, so scheint es, also weniger gern mit Alkohol, lieber mit Chemie. Und das ist ein anderes Großwerden. Und warum dieser Eskapismus? Sicherlich, weil es auf ihn lastet. Das, was wir in den 90ern eben noch nicht so stark empfunden haben, die Probleme der Umwelt, die Probleme der Zukunft, die gesellschaftlichen Reibungen, sowas alles, das empfinden die natürlich ganz stark und sind da sehr sensibel. Und wenn man nicht raus kann, dann sucht man Wege raus. Und wenn das dann für die die Rauschmittel sind, müssen wir uns natürlich als Gesellschaft auch fragen, wie können wir denen irgendwie ein bisschen mehr Hoffnung ins Gemüt zaubern.
Haben Sie sich als Blümchen gefragt, will ich mich damit assoziieren lassen? Also auch inhaltlich quasi mache ich da mit bei diesem Song?
Bei SOS? Mhm. Ja, wir haben das stark diskutiert tatsächlich, Domiziana und ich, inwiefern, was sie damit wirklich sagen möchte. Und sie hat es gut für sich erklärt. Sie hat den Song ja ursprünglich geschrieben mit ihrem Team und ich habe meine Strophe noch draufgesetzt. Und wir haben da jeder einen Zugang für gefunden. Ja, also ich habe den Song natürlich im vollen Bewusstsein und voll gerne mitgefeatured.
Das freut mich. Wir gehen jetzt zurück in die 80er Jahre. Sie haben uns natürlich auch Musik mitgebracht. Das erste ist Roxette, ja. Listen to Your Heart.
Ja, Marie Fredriksson, unvergessen, eine so prägende Stimme in der Popkultur und auch für mich. Ich fand Roxette einfach mega cool. Ich fand sie als Frauentyp auch so hinreißend, eben nicht die langen Haare, sondern die kurzen Blonden, und sie hatte irgendwie so ihren ganz eigenen Sexappeal. Dann waren die ja auch im Soundtrack von Pretty Woman, das war auch so ein Film, mit dem ich groß geworden bin. Ich war sogar so verliebt in Roxette, dass meine Freundin Anna und ich uns bei der Mini-Playback-Show beworben haben als Roxette. Wir wurden aber leider nicht angenommen. Aber so sehr haben wir sie gemocht.
Sie sind 1980 in Hamburg geboren. Wie sah Ihr Leben denn aus, bevor es Blümchen gab?
Ich ging zur Schule. Ich habe die 10. noch beendet. Dann hatte ich quasi genug zu tun mit der Musik und bin so gleich in die Musikbranche gewechselt. Ich war Cheerleader bei den Hamburg Blue Devils. Das war eine große Leidenschaft. Ich habe sehr gern getanzt. Ich war im Chor. Also ich habe richtig viel zu tun gehabt eigentlich im Nachhinein. Aber das habe ich mir so ausgesucht und es war schön. Ich habe das gemocht, dass jeden Tag nach der Schule irgendwas los war. Und eigentlich waren diese ganzen Beschäftigungen auch die beste Schule später, um mich als Popstar behaupten zu können. Denn als das losging mit Herz an Herz, musste ich natürlich relativ schnell auch mich so da wappnen für, denn es ging so schnell mit dem Erfolg, es waren so schnell diese Auftritte da, dass ich, ohne es zu wissen, einfach wirklich die beste Schule hatte. Ne? Bei den Cheerleadern lernt man Disziplin, als Team zusammenzuarbeiten, auf den Punkt hin zu arbeiten und bei unseren Meisterschaften zum Beispiel dann auch einfach die Kür und die Pflicht irgendwie zu zeigen. Ich hatte immer viele Freundinnen, mit denen ich diese Freizeitaktivitäten gemacht habe und natürlich auch in der Nachbarschaft abgehangen habe. Ich bin jeden Tag zum Eisladen gegangen. Wir hatten in der Nähe einen Eisladen und irgendwie wollte ich eigentlich nur 16 werden und dort auch arbeiten, weil ich mir das schön vorgestellt habe, dass ich dann Eis verkaufe, aber auch selbst sehr viel Eis essen kann. Und das waren so die Abläufe. Erste Verliebtheiten, erste Liebeskummer-Sachen. Ja, und dann hat da was ziemlich reinkatapultiert mit Herz an Herz.
Und wie ist das da so reinkatapultiert? Ich meine, das passiert ja eigentlich nicht einfach so. Sie haben gesagt, Sie haben schon Gesangsunterricht genommen. Es gab schon so einen Plan?
Nein, den Plan gab es nicht. Es gab eine Gelegenheit. Und für mich hat es im Leben immer sehr gut funktioniert, auf Gelegenheiten zu reagieren. Das scheint so mein Ding zu sein, wenn ich mir etwas vornehme und mich ganz doll anstrenge, um etwas zu bekommen, dann hat es oft nicht funktioniert. Aber wenn eine Gelegenheit kommt und ich darauf reagiere, das ist so in meinem Leben die Magic. Und ich kannte über die Managerin unseres Cheerleader-Teams ein junges Produzentenpaar. Die haben Probeaufnahmen gemacht mit einigen von uns, weil sie schon gesehen haben, dass wir mehr outgoing waren, wie man das
gut
sagt.
Gut performen.
Ja, das haben wir einfach gemacht als Cheerleader im Team. Sie fanden mich aber zu jung und irgendwann später war ich in einem Club, das waren die ersten Ausgehversuche, auch schon ein bisschen heimlich, kalt dabei. Und da haben sie mich gesehen und dann haben sie gefragt, ob meine Mutter denn damit einverstanden wäre, wenn wir anfangen würden zu arbeiten. Und habe ich natürlich ja gesagt. Aber in Wahrheit hatte ich das meiner Mutter noch gar nicht gesagt gehabt, sondern erst als der Plattenvertrag zu unterschreiben war, dann hatte ich keine Wahl, bin ich zu Mama und habe gesagt, also ich habe da was vorbereitet und ich habe ihr alles erklärt. Und sie war natürlich ein bisschen aus allen Wolken gefallen, wollte aber, nachdem sie die beiden jungen Herren, im Nachhinein sind es ja junge Herren, jetzt bin ich 44 und das waren Herren so Mitte 20, 30, also im Nachhinein sind die jetzt aus meiner Sicht sind die jungen, aber damals waren es natürlich die Erwachsenen. Die hat sie kennengelernt und hatte irgendwie Vertrauen und dann den Plattenvertrag für mich unterschrieben. Und dann ging es relativ schnell, dass ein Video gedreht wurde, zu dem ich noch irgendwie meine eigenen Klamotten mitbrachte. Dann hatte ich so ein bisschen mit meinen Freunden ein Interview geübt, wie das so sein könnte, wenn man interviewt wird. Dann war der Song im Radio, dann war ich in der Bravo und dann ging es in die Charts und zwar sehr hoch. Herz in Herz war dann einfach dieses Lied, das wir heute immer noch so lieben.
Platz 4 hat es, glaube ich, erreicht, ne?
Ja.
Wahnsinn, ja.
Nie eine 1 in Deutschland, aber das macht nichts. Im Nachhinein ist das egal.
Und gab es eine Absprache mit Mama, so okay, dafür, dass ich dich das jetzt machen lasse, weil ich meine, für eine Mutter, sie sind jetzt inzwischen selber Mutter, ist das ja schon auch, stelle ich mir schon auch ein bisschen beängstigend vor, weil man kennt sich ja überhaupt nicht aus mit diesem Pop-Business, wo lasse ich da meine Tochter jetzt rein?
Ja, ich frage mich, wie sie dieses Vertrauen haben konnte und diesen Mut, aber sie war viel mit dabei und hat mich beobachtet und hat ganz klar aufgezeigt, wenn du Dinge tust, mit denen ich nicht einverstanden bin, also dazu gehört dann natürlich irgendwie, keine Ahnung, zu eskalieren auf Partys, zu viel zu trinken, zu viel zu dies, zu viel zu das, dann hole ich dich da raus und wenn du dich veränderst, wenn ich merke, es geht dir nicht gut. Und da habe ich ganz klar den Auftrag verstanden und habe mich da reingeworfen und war einfach so total froh, dass ich was anderes erleben durfte, weil ich vieles einfach langweilig fand. Und habe mich da so wohl gefühlt auf der Bühne mit meinem Team, dann mit dem Team aus Management und meinen Tänzern und Produzenten. Da hatte ich einfach eine große, große Freude. Und das war auch ein Grund, warum ich als Teenager mich von all diesen Sachen ferngehalten habe. Also ich habe halt als sehr junge Person gesehen, wie Leute auf diesen Partys sich veränderten, weil sie einfach gemacht haben, was man auf einer Party macht, viel getrunken und was auch immer. Und das habe ich so beobachtet, aus meiner Beobachtungsperspektive heraus entschieden für mich. Ah, nee, das ist nicht so gut. Das lasse ich mal. Sonst gibt's Ärger mit Mama. Und so habe ich das irgendwie ganz heil überstanden. Da hat einfach der Wunsch in mir gewonnen, dass ich das Vertrauen meiner Mutter nicht enttäuschen möchte.
Mhm. Also ich habe mir natürlich auch nochmal so ein paar alte Interviews und Videos angeguckt und ich war wirklich jetzt so im Nachhinein auch nochmal sehr beeindruckt, dass sie immer so sehr straight auch waren. Also immer total zugewandt und freundlich und so, aber man hatte so das Gefühl, sie wussten schon mit 15, 16, 17 wirklich so, okay, das ist meine Linie und wenn dann da irgendwelche Interviewer kamen und vielleicht auch mal ein bisschen komische Fragen gestellt haben und bist du verliebt, wer ist dein Freund, was ja, finde ich, im Nachhinein auch sehr übergriffig ist, sind sie immer sehr straight gewesen und immer so freundlich, aber bestimmt bis hierhin und nicht weiter.
Das ist gut, das höre ich gern. Ich habe natürlich irgendwie noch nicht so viel Interesse gehabt, mich in die Archive zu schmeißen. Und es ist ja so, jeder kennt das, es ist schwer, seine eigene Stimme zu hören. Es ist auch irgendwie manchmal schwer, sich als Teenager zu sehen. Ich habe mal einmal was gesagt, da habe ich im Interview gesagt, ich kuschel noch total gern mit meiner Mutter. Was ja schön ist, dass ich diese Nähe hatte mit meiner Mutter, aber eigentlich so als Interview-Statement. Aber es freut mich, dass das so wirkt. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich viel erwachsener damals war als heute. Ich hatte irgendwie so einen ganz klaren Plan, so geht's, so mache ich's und ich war in einer ganz großen Sicherheit. Da bin ich heute viel mehr am Zögern, viel mehr am Hadern.
Und diese Sicherheit, die kam dann von ihrer Mutter, oder?
Diese Sicherheit ist, glaube ich, den Teenagern inne. Man ist, glaube ich, als Teenager an einem Punkt, wo man jetzt aufs Leben losgelassen wird und einfach klar in so einer unbegründeten Sicherheit ist. So, ja, das ist aber auch schön. Ich glaube, sonst würde man sich nicht einen Rucksack umschnallen und einfach in Südostasien rumtouren Und da wird mir natürlich Angst und Bange, wenn meine Tochter das auch irgendwann mal möchte. Und ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, wenn die 15 ist und sagt, Mama, ich mache jetzt, was du machst. Aber ich hoffe, ich wäre dann einfach so gut mit ihr verbunden, wie ich mit meiner Mutter verbunden bin.
Gab es eigentlich so eine Persona, die entwickelt wurde? Das ist Blümchen?
Heute gibt es das. Also um wieder auf die Bühne zu gehen, musste ich mir diese Persona erstmal erdenken und auch ausstatten. Das habe ich mit diesen 10 Jahren Theatern gelernt. Also 10 Jahre am konservativen Theater bedeutet ganz klar, ich kann mich in Charaktere reindenken, ich kann die bauen und ich kann die ausfüllen. Das war wichtig, um heute wieder Blümchen sein zu können. Damals? Nö, das lief von alleine. Also alles, was jetzt mit Blümchen assoziiert wird, war ich halt. Ich war jung, ich war neugierig, ich war so einfach volle Lebendigkeit und wollte alles machen und alles ausprobieren und bei allem dabei sein. Und die Klamotten, ja, das ist jetzt natürlich, wenn wir es heute betrachten, krass 90er, aber so war das halt. Das waren die Klamotten, die es zum Anziehen gab. Da war einfach das normal. Ich konnte, das wurde ja nicht geschneidert für mich. Das habe ich aus einem Laden geholt. Kuhfellmuster, Sonnenblumen, Fake-Rasen, Flocati, Zebra und Kuh in einem Outfit. Also lauter Sachen, die natürlich jetzt heute wirklich scheußlich sind. Ich sage auch immer, dass ich mich wundere, dass wir alle nicht in Flammen aufgegangen sind. So künstlich waren diese neuen Materialien, so psychedelisch diese Muster. Aber das war einfach toll. Und ich konnte natürlich extra viel von diesen neuen Klamotten tragen.
Gab es Dinge, die Blümchen nicht sein durfte?
Also es gab, als ich sehr jung war, die Diskussion, ob ich offiziell einen Freund haben darf oder nicht. So ganz klassisch, was so Teenager-Popstars erzählen. Das war auch bei mir so. Fand ich das für mich kompliziert? Nein. Also ich fand das dann irgendwie auch gut, dass das irgendwie so keine Rolle spielt. Und heute mache ich das ganz freiwillig, dass ich sage, ja, ich bin verheiratet, aber wer diese Person ist, das ist kein relevantes Ding, um meine Musik zu machen. Und dazu gehört, dass mein Mann zum Beispiel für sich entschieden hat, dass er da auch irgendwie kein Interesse dran hat, mit mir über einen roten Teppich zu warten. Und das finde ich auch eigentlich cool. Ich konnte da einfach ganz schnell Sinn drin sehen. Also ich glaube, man kann als Teenager-Popster dann auch sagen, was soll das, ihr seid alle gegen mich, das ist mein Freund, ich will, dass das alle wissen. Aber ich fand, habe da gleich irgendwie Kosten-Nutzen abgewegt und das gleich irgendwie auch praktisch gefunden, dass mich dann auch keiner damit behelligt, dass ich nicht danach gefragt werde. Oder ich habe auch gedacht, wenn es auseinandergeht und ich Liebeskummer habe, ach wie gut, das muss ich das auch nicht erklären. Also da habe ich ganz schnell so meine Haltung zugefunden. Aber das war am Anfang der Zeit, glaube ich, irgendwie so die Haltung, dass man available aussehen muss. Ne? So, das hat mich aber nicht bekümmert. So.
Okay, weil ich hatte irgendwie gelesen, dass die Plattenfirma dann sogar dagegen gewesen wäre, dass sie eine Beziehung führen und dachte mir so, das ist schon auch übergriffig einfach.
Das können die ja nicht verhindern, man verliebt sich. Wir kennen ja das Drama um Romeo und Julia, die Familien hatten ja auch kein Interesse daran, aber wenn man sich verliebt und einen Freund hat, ist das ja nicht zu vermeiden. Aber es war ein Wunsch, dass das eben nicht so kommuniziert wird und weiß gar nicht, ob das dann weniger Erfolg gegeben hätte oder so. Das sind, glaube ich, einfach nur so, was dann halt die großen Entscheider dann irgendwie für besser empfunden haben. Und ich glaube, davon haben sich die Popstars heute auch irgendwie, davon haben sie sich befreit. Ich glaube nicht, dass wir Justin Bieber weniger gemocht haben, weil er jetzt glücklich verheiratet ist oder so.
Das heißt, es gab dann schon auch so ein bisschen eine Entwicklung darin, was ein Popstar sein darf und sein muss. Ich habe so das Gefühl, damals war es schon auch sehr rigoros irgendwie. Also der Popstar musste so perfekt sein, während heute, wie wir ja gerade anfangs schon besprochen haben, die eigentlich alle so gebrochene Popstars eher sind.
Ja, wir haben in den 90ern eine Zeit gehabt, da gab es ja eben noch diese Gremien, ich meine damit die Chefredaktion der Bravo, die Leute aussuchen. Es gab die Chefs der Radiosender oder Chefinnen, aber eher waren es natürlich Chefs damals. Es gab wenig Frauen, die ich da gesehen habe in den Führungspositionen. Das ist heute ein bisschen besser. Bei Viva, also es gab lauter Instanzen, wo du ausgesucht werden musstest. Und dann haben sie natürlich jetzt, sage ich mal, dann einfach irgendwie sich immer das ausgesucht, was sie in dem Moment als Bestes empfunden haben. Und da versuchte man wahrscheinlich möglichst viel im Paket dabei zu haben. Und das liebe ich sehr für die Popstars von heute, dass sie sehr viel für sich selbst tun können. Sie können sich in den sozialen Medien zeigen, sie können einfach selbst dafür sorgen, dass sie ein Publikum finden. Natürlich können es viele machen, das macht schon wieder schwer. Aber damals musste ich ausgesucht werden da und ich musste ausgesucht werden da. Ich musste da quasi immer durchbrechen. Und insofern haben die wahrscheinlich einfach so nach dem einen Menschen gesucht, der möglichst viel von allem hat.
Der alle Publika Features bedienen
der
kann.
Alle Features, ja. Der alle Apps geladen hat.
Ja. Was ist eigentlich ein guter 90er-Jahre-Song?
Snap, Rhythm is a Dancer ist ein sehr guter 90er-Jahre-Song.
Und was macht ein 90er-Jahre-Song aus für Sie?
Dass er energetisch ist, einen zum Mittanzen reißt, dass er Sounds hat, die neu waren, dass er fröhlich macht.
Wir hören jetzt nicht Snap, sondern wir hören jetzt Lambada. Das ist noch Ende der 80er, gerade so in die 90er rein.
Ein wichtiger Song für mich.
Kaoma hieß die Gruppe. Sie hat irgendwie ganz Deutschland, habe ich gelesen, ins Tanzfieber gestürzt,
ja.
Und Sie auch.
Absolut. Ich war da ja quasi noch eine wirklich kleine Sprotte. Aber wir haben dieses Video gesehen und da war so ein junges Paar, das so getanzt hat. Sie hatte so einen roten Rock an und lange blonde Haare und braune Haut und er war aus einem exotischen Land und hatte so eine, glaube ich, so eine Basthose an oder so und die haben dann so zusammen getanzt und wir waren verliebt in ihn und wollten so sein wie sie und haben auch versucht, so cool zu tanzen, was uns sicherlich nicht gelungen ist, aber wir haben es fleißig versucht.
Zwischentöne heute mit Anna Seibt. Mein Gast ist Jasmin Wagner, Sängerin, Moderatorin, Schauspielerin und besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Blümchen. 1995 wurde die erste Single Herz an Herz veröffentlicht. Sie waren 15 Jahre alt. Der Song war 18 Wochen, hier habe ich es aufgeschrieben, auf Platz 4, so wie wir es vorhin schon besprochen haben. Das Video lief rauf und runter. Ja, wie hat sich Ihr Leben verändert? Sie sind ja trotzdem noch in der Schule gewesen. Ich stelle mir das total verrückt vor.
Das ist verrückt und für alle eine Überforderung gewesen. Denn einerseits bin ich da so hinmarschiert und bekam auf einmal Aufmerksamkeit. Ich war ja vorher einfach nur eine von vielen, eine große Schule mit über 1000 Schülern. Insofern konnte man da sehr gut so einfach keine Rolle spielen. Und auf einmal guckten alle, wo ist denn die? Sehen wir die heute? Und es war unangenehm, weil ich fand alles toll, was dazu kam. Ich wollte aber nicht, dass sich meine alte Welt verändert. Und das kann man leider nicht haben im Leben. Es hat mich ein bisschen zur pünktlicheren Schülerin gemacht, denn ich bin sonst irgendwie immer so kurz vor knapp in den Klassenraum. Und auf einmal dachte ich, ja, wenn ich dann einfach da schon stehe, so 10 Minuten vor Schulbeginn und quasi den Schulparcours meistere, ohne alle anderen wirklich anzutreffen, dann ist das gut. Und danach hatte ich dann ja meine Freundinnen und Freunde dabei, deswegen in der Gruppe ist das ja viel leichter zu managen. Für die war das auch komisch, aber von mir haben sie ja gehört, was so passiert. Ich habe denen gesagt, was ich gemacht habe und sie haben Neugierde gezeigt und dann, wenn die Bravo kam und ich drin war, war das einfach dann irgendwann, so ist es halt. Für meinen Lehrer war das ein Umstand, natürlich, dann gab es hier und da mal so einen lustigen Lehrerspruch. Aber im Endeffekt haben sie mich da sehr unterstützt. Also ich habe auch wenig Fehlzeiten gehabt und auf einmal wurde ich auch ein bisschen zu einer fleißigeren Schülerin, denn es ist mein Empfinden im Leben. Wenn ich den ganzen Tag habe, etwas zu tun, schaffe ich es irgendwie nicht. Wenn ich aber weiß, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde, dann bin ich da super effektiv. Das hat sich nicht geändert. Und weil meine Hausaufgabenzeit jetzt auf einmal so eingeschränkt war, habe ich das dann auch wirklich gemacht, wenn es dran war und irgendwie meine Noten auch noch gesteigert. Hätte man nicht denken mögen. Ich glaube, dass meine Freundinnen so an meiner Seite waren und auch irgendwann mit mir so erkannt haben, was man da machen kann. Also meine Plattenfirma hat gesagt, wir müssen Geschichten machen. Du kannst dir mal ausdenken, was du machen möchtest. Und dann habe ich meine Freundin gefragt. Und dann bin ich mit der einen Fallschirmspringen gegangen und mit der anderen habe ich dann jene Reise gemacht. Also wir konnten halt unheimlich gut nutzen, dass die Erwachsenen Bock hatten, uns Wünsche zu erfüllen. So haben wir es empfunden.
Es ging dann irgendwie darum, für die Bravo eine Story
damit
zu
man,
machen.
Ja, damit
oder
man
für
Fotos
Viva
hat und so. Damit man Geschichten erzählen kann, damit man mehr und neue Fotos hat. Und für uns war das total toll, dass die Erwachsenen uns diese Wünsche erfüllen. Und da war ich zum Beispiel als Cheerleader bei den 49ers in Amerika. Ich war mit Delfinen schwimmen. Ich habe lauter so Sachen gemacht, die in den 90ern einfach so unerreichbar waren für mich als Teenager in so einem gutbürgerlichen Haushalt. Und oft durfte ich meine Freundin mitbringen. Und das hat dafür gesorgt, dass ich mich auch nicht einsam gefühlt habe. Und ich glaube, der Faktor, dass ich einfach eine Solokünstlerin war und bin, macht natürlich vieles möglich. Es ist individueller. Wenn du in einer Boygroup oder Girlgroup bist, dann muss man irgendwie ja das Leben von fünf irgendwie gleichziehen, verändern. Und da gibt es vielleicht mehr Abstriche zu machen. Jetzt auch für mich im Heute als Mutter. Ich habe einen Job, der so individuell ist und sich so auf meine Lebenssituation so einschießen kann, dass ich wirklich sagen würde, Popstar ist der beste Nebenjob neben dem Kinderhaben, weil ich kann immer sagen, das braucht meine Tochter, da hat sie Zeit, da hat sie keine Zeit und drumherum wird gearbeitet. Welche Arbeit macht das?
Mhm. Aber das heißt, um nochmal ganz kurz zurückzukommen, das war für Sie schon auch mit 16, 17 klar, das ist ein Job.
Nee, das habe ich noch nicht so gesehen. Ich war noch nicht in diesem Konzeptjob. Ich fand es einfach total toll, etwas zu tun, was so besonders war und das so lebendig war, so viel Spaß gemacht hat und natürlich mich auch besonders gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ich das damals so wirklich empfunden habe, aber irgendwie willst du als Teenager ja auch gesehen werden und anstatt in einer anderen Lehre irgendwie einer von vielen zu sein und irgendwie so ne, vom Chef oder von allen anderen Mitarbeitern, mach dies, mach das, mach jenes, hatte ich eine Situation, die mich total genährt hat, mich total bereichert hat, mir ganz viel Input gegeben hat und irgendwie vorsichtig nach mir geguckt hat. Ja, es gab viel zu tun, aber wie man eben schon an meinem Freizeitverhalten vorher gemerkt hat, ich hatte auch gern was zu tun.
Das hat super zusammengepasst und auch Popstars sind Fans. Sie waren damals Fan von New Kids on the Block.
Ja.
Und wir hören jetzt Hanging Tough.
Ja. Take a chance. Just get on the floor to the new kid's dance. Don't worry about nothing, cause it won't take long. We're gonna put you in a trance with our funky song. Cause you gotta be hanging tough.
...1997 hat Christian Kracht über die Echo-Verleihung im Spiegel geschrieben. Und er hat Folgendes geschrieben. Er hat geschrieben, das Musikgeschäft wird offenbar von lauter Halbweltlern bestimmt.
Aha.
Also für ihn war diese Popmusikszene irgendwie total undurchsichtig, verlogen, verschlagen. Sie haben 1997, genau in diesem Jahr, den Echo als beste nationale Künstlerin gewonnen. Wie haben Sie es denn wahrgenommen?
Ja, das war genau das Gefühl, das ich hatte. Diese ganzen Erwachsenen finden das einfach verrückt, dass diese anderen Sounds da sind. Die haben sich daran gestört, dass irgendwie Eurodance so erfolgreich war. Der Echo war sowieso ja immer so ein bisschen...
Das war die wichtigste Musikauszeichnung,
ist die
oder?
Wichtigste Musikauszeichnung. Aber wenn man da saß, da hat man einfach gemerkt, die Schlagerleute mögen die Volksmusikleute nicht und die Popleute mögen die Hip-Hop-Leute nicht und die Rocker mögen sowieso alle nicht. Und es war so ein bisschen so, ich hab das so empfunden, als ob alle so gegeneinander sind. Das fand ich irgendwie schade. Aber das war auch das Gefühl, das ich damals hatte. Ja, ich hatte Erfolg, ich hatte die Leute aus meiner Peer Group, die das einfach als ihren Sound gemocht haben. Jetzt im Nachhinein, ja, wissen wir, dass ich die 90er musikalisch mit geprägt habe. Aber damals für uns war das einfach so, dass die nicht damit fein waren, diese Schiedsrichter, nenne ich sie mal, dass sich verändert. Das fanden sie komisch, ja. Und das war auch zu merken in Interviews. Es war einfach immer dieser Gegenwind. Es ist ja nur elektronische Musik. Ihr arbeitet ja mit Effekten auf der Stimme. Das ist doch irgendwie faul. Und das ist ja heute überhaupt gar kein Thema mehr. Also das ist einfach ganz normales Stilmittel und bedeutet nicht, dass der Mensch dahinter seine Arbeit nicht richtig macht. Ja.
Aber das heißt, dass selbst die Popwelt, von der man ja denkt, die wäre so avantgardistisch und immer auf der Suche nach dem neuesten heißen Ding, dass die doch irgendwie ziemlich konservativ dann auch eingestellt waren damals.
Ich glaube nicht die Leute, die Musik gemacht haben, aber man kam ja nicht daran vorbei, in diesen festgefahrenen Strukturen zu sein. Und durch die Streaming-Portale hat sich ja auch Musikbranche per se geändert. Also es braucht einfach ganz viele Stellen nicht. Also wenn man eine Musikfirma, eine Record Company als Firma sieht oder vielleicht wie so ein Haus voller Beamter, dann merkt man einfach, einige werden überflüssig dadurch, dass andere technische Möglichkeiten da sind und in anderen Punkten unheimlich wichtig, damit es eben menschlich bleibt.
Und die Kritik war quasi, das ist keine echte Musik, das ist so
ja, genau.
Plastikmusik. Und meinen Sie, es lag auch daran, weil Sie eben junges Mädchen waren? Also Sie haben es ja vorhin auch angesprochen, diese Welt war ja auch sehr, sehr, sehr männlich dominiert.
Ja, ich glaube, dass wir heute weniger darüber nachdenken, ob jemand jung ist. Das hat uns früher mehr beschäftigt. Die Strukturen waren einfach hart und schon so lange so. Und ich habe neulich mit meiner Managerin über 30 Jahre Musikkarriere eine Keynote gehalten auf der Four Game Changers Konferenz. Und es ist irgendwie auch wichtig, dass wir das tun, weil wir ja auch Zeitzeugen sind in diesen 30 Jahren vom Wandel. Natürlich auch noch nicht alles perfekt, aber wir waren junge Frauen in einer männerdominierten Welt, die ja auf viele Art und Weisen dafür, also das, was wir eigentlich wollten, lange nicht verhandeln konnten, weil das im Weg stand. Und ich glaube, da würde ich sagen, man sieht, also Frau ist schon mal irgendwie jetzt schon mal einfach nicht so das Problem, Jugend auch nicht. Natürlich gibt es irgendwie noch viel zu erreichen in diesem Thema, aber wenn ich damals ein Vorbild gesucht habe, eine coole Frau in der Musikbranche, die eine führende Position hat, musste ich halt lange gucken. So, die waren meistens Promoterinnen. Sony hat zum Beispiel eine A&R-Chefin. Wie cool ist das? Warum soll eine Frau weniger schlecht?
Was ist A&R?
Ach so, Artist and Repertoire. Ah, okay. Die sind dann dafür zuständig, mit uns Künstlern und Bands zu arbeiten. Welche Songs wurden geschrieben? Was brauchen wir? Die besorgen uns vielleicht einen neuen Produzenten oder einen Remixer. Sie gucken einfach, dass Künstler und Musik so zusammenkommen und sind aber auch die, die sagen, ja, da müssen wir noch mal ran, da ist irgendwas noch nicht gut genug, vielleicht sollten wir hier noch eine andere Melodie finden oder da braucht es irgendwie vielleicht einfach noch eine zusätzliche Zeile oder so.
Und wie hat sich vielleicht auch die Arbeit dann verändert? Also je mehr Frauen mit in diesem Prozess sind, ist das eine andere Arbeit für Sie?
Also merkwürdig war damals einfach, dass ich mit meiner Managerin einfach das war was Besonderes, eine Managerin zu haben.
Das war ihre Cheerleader-Trainerin.
Genau, sie war damals die Managerin des Cheerleader-Teams und auch des American-Football-Teams und wurde dann mit mir halt auch immer erfahrener und größer und hat jetzt eine der, vielleicht die erfolgreichste Medienagentur Management in Europa. Das ist wirklich spannend. Also sind aber auch 30 Jahre, die wir zusammenarbeiten und diesen Weg gehen. Und ich habe das einfach nur gemerkt, dass das irgendwie anders war. Auch das war anders. Und auch da war dann irgendwie mit Gegenwind und Vorurteilen zu kämpfen und das war zu spüren. Und das sind ja Dinge, die du eigentlich gar nicht in der Arbeit mit dabei haben willst. Die Arbeit ist ja schon anstrengend genug, so, und das sind diese extra Schritte zu gehen. Und da kommen wir heute in Räume rein und das ist irgendwie ausgeglichener, zumindest in meiner Branche. Ich kann nicht für alle sprechen.
Fühlt sich das dann auch so ein bisschen wie so eine späte Genugtuung an, wenn jetzt heute Domitiana da einfach so mit Ihnen zusammen macht, worauf sie halt Bock hat quasi und dann nicht mehr vielleicht so viele Plattenbosse und so stelle ich es mir vor, vielleicht ist es anders, aber mit reinquatschen.
Ja, ich glaube, wenn du in einer großen Company bist, dann quatschen schon auch Leute rein, aber, und das ist ja auch nicht immer nur schlecht, muss ich auch sagen, das ist auch sehr inspirierend und lenkt auch in eine gute Bahn, aber ich freue mich für Künstlerinnen und Künstler natürlich auch, dass sie heute einfach viel mehr Freiheiten haben, individueller sein dürfen und wie es eben auch schon gesagt worden ist, auch unangepasster sein dürfen. Dass es irgendwie nicht mehr so das klare Bild gibt, jemand in der Boygroup hat so auszusehen und ein Popstar hat so auszusehen, sondern dass es irgendwie einfach auch da diverser ist.
Und gleichzeitig muss man sich, das haben Sie ja gerade auch schon erzählt, so dolle auch durchsetzen, ne? Weil heute kann ja quasi jeder Popstar sein. Ich lade irgendwie ein Lied oder ein Video bei YouTube hoch. Wer weiß, was der Algorithmus tut. Vielleicht gucken es gleich mal 10 Millionen Leute. Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen von einer jungen Künstlerin auch so einen Post auf Instagram gesehen, wo sie so meint, es fühlt sich manchmal an, wie ein Clown zu sein. Weil früher habe ich T-Shirts verkauft und gesagt, kommt auf meine Konzerte. Heute sage ich, liked bitte noch mein Video, macht am besten noch einen eigenen Dance zu meinem Song. Ich habe keine Ahnung, was dieser Algorithmus macht, ob ihr, obwohl ihr mir folgt, überhaupt mitbekommt, dass ich auf Tour bin. Wie haben Sie das Gefühl? Wie hat sich das verändert?
Ja, der Algorithmus ist quasi, ja, den muss man jetzt bedienen. Wahrscheinlich hat sich das dann irgendwie nicht wirklich verändert. Jetzt hat man einfach was anderes zu bedienen. Man muss sich anders anstrengen, hat andere Möglichkeiten, aber es ist eben so, die Entscheidung, ob ich das machen darf, die wird jetzt quasi bei der Person selber bleiben. Vorher musste ich ja irgendwie eine Record Company darum bitten, mich sichtbar zu machen. Und man kann heute viel dafür tun, sich selbst sichtbar zu machen. Aber es hat
wenn andere, der Algorithmus
ja,
mitmacht,
ja,
ne?
Es hat eben andere Probleme und anderen Druck. Ich empfinde, ich muss das ja auch ein bisschen bedienen und merke halt irgendwie, ich mache es natürlich nicht 100% gut, weil ich auch irgendwie diese, also ich habe die Zeitkapazitäten gefühlt nicht. Und dann wurde mir natürlich auch am Neustart meiner jetzigen Schaffensphase auch gesagt, TikTok ist wichtig. Ja, TikTok ist wichtig, aber ich... Tanzvideos zu drehen ist schwierig für mich, weil ich darin einfach nicht viel Freude habe. Und dann tue ich ja so, als ob ich das mache. Es ist was anderes, wenn jemand das einfach gerne macht, dann toll. Und ich empfinde mich als Songwriterin und Sängerin und ich gehe gerne auf die Bühne und performe, aber ich kann da einfach nicht lange mitmachen. Ich kann das 2 Wochen machen, aber ich kann das wirklich nicht irgendwie ein ganzes Jahr machen, weil es mich dann auch tatsächlich mental belastet hat. Wenn du nur noch daran denkst, diese Kanäle irgendwie mit Leben zu füllen, dann lebst du halt dein eigenes Leben nicht mehr. Und spätestens seit ich Mutter bin, Entschuldigung, gar keine Frage. Ich werde nicht 3 Stunden meines Tages damit verbringen, Tanzvideos zu machen, die schlechter sind als von anderen Menschen.
Okay, das heißt aber, Sie machen sich auch einfach nicht zu viel Gedanken drüber, was klappt, das klappt und...
Ich mache mir natürlich Gedanken darüber, weil es wichtig ist ja auch irgendwie jetzt nicht immer nur die Alte zu sein, die von früher, man möchte ja auch ein bisschen im Heute sein und idealerweise auch cool dastehen, aber ich mache natürlich die Rechnung anders, sondern ich weiß halt, was meine Zeit wert ist. Und seit ich 40 bin, wird es ja quasi weniger und weniger. Und da muss ich natürlich gucken, vor allen Dingen, dass ich glücklich bin. Und da bin ich natürlich sehr, sehr gut drin geworden in der Gestaltung meines Glückskonzeptes. Und wenn das da nicht zugehört, fein. Wenn ich Freundinnen da habe und wir einfach gemeinsam sagen, wir machen das als Projekt, dann macht es auch wieder Spaß. Aber wenn ich da alleine mir irgendwas ausdenke, dann macht es mich traurig.
Wir kommen jetzt trotzdem wieder zurück zu den 90er Jahren. In den 90er Jahren war ein beliebtes Motiv das Weltall. Auch für Blümchen. Lustigerweise hieß ja auch das Internet Cyberspace, ist mir dann aufgegangen.
Ja, bam.
Wir hören Babylon Zoo, eine britische Band, das Lied Spaceman. Was hat das mit diesem Weltall auf sich gehabt in den 90ern?
Ich fand Spaceman so cool, das war so eine besondere Nummer und es ist wirklich ein ganz wunderbarer One-Hit-Wonder-Song, der die Welt erobert hatte und danach hörte man nichts mehr. Irgendwie haben die das ja so hochgepitcht auf einmal am Ende und es wurde schnell und es hat es so besonders gemacht. Ja, also die 90er hatten einen Crush mit Delfinen, dem Space.
Und ja. Internet natürlich.
Ja, genau.
Wahrscheinlich deswegen, ne? Man hat so plötzlich das Gefühl,
neue Welten bereisen. Ja.
Ja, die Welt wird größer. Spaceman. Jasmin Wagner ist heute zu Gast in den Zwischentönen. Wir haben schon viel über die 90er Jahre geredet und heutzutage guckt man so sehr verklärt auf die 90er Jahre und denkt sich so, ach, es war so schön, es war alles so einfach damals. Es gab nur ICQ und Lavalampen und so. Aber natürlich war es nicht so. Natürlich gab es viel Krieg auch in Europa in den 90er Jahren und wir haben kurz schon drüber gesprochen. Sie haben mit ihrer Mutter und ihrem Bruder zusammen gelebt und ihre Mutter kommt aus Kroatien.
Ja.
War das ein Thema bei Ihnen in der Familie, die Jugoslawienkriege oder die Kriege auf dem Balkan in den 90er Jahren?
Na klar. Auch vielleicht ein Grund, warum ich kein fließendes Kroatisch spreche. Denn als Kind hatte ich das wohl auf der Zunge und dann, bam, sind wir einfach nicht mehr hingefahren. Und wenn wir dann mal viele Jahre später hinfuhren, sah ich Einschusslöcher in den Häusern, ne? Wenn das alles noch nicht so richtig wieder aufgebaut worden ist. Einschusslöcher in den Häusern und mich hat dann und mein Bruder auch sehr beschäftigt, dass man dann eben nicht ein oder zwei sieht, weil da Leute gezielt auf irgendwas geschossen haben, sondern einfach, da wurde rumgeballert irgendwie. Ich weiß nicht, wie die Situation da war, aber es wirkte halt wild und bedrohlich. Und es macht einen natürlich auch, macht einen großen Kummer, wenn man nicht weiß, ob die Familie sicher ist, ob die ganzen Jungs kämpfen müssen und wer zurückkommt. Das ist natürlich ein großes Trauma, das in der Familie liegt.
Mhm.
Auch heute noch, das ist ja nicht einfach nur, weil dann alles ein bisschen netter geworden ist aus dem Familienklima so raus.
Aber als Popstar muss man dann, egal was so um einen herum passiert, lachen und...
Ja, das ist ehrlicherweise wie in jedem Job. Ich meine, kein Job interessiert sich dafür, wie es dir geht. Eigentlich nicht. Mir sieht man das natürlich an und es gibt dann halt natürlich auch eine gespielte Freundlichkeit und wahre Freude. Vielleicht kann das nicht immer identifiziert werden. Natürlich reißt uns das viel mehr mit, wenn eine Person wirklich, wirklich in dem Moment so happy ist, dann hat das Strahlkraft und das werde ich nicht jeden Tag haben produzieren können. Also ich werde auch müde gewesen sein und auch mal genervt und bei einer Tour, die keine Ahnung, 30 Shows hat, das war am Theater auch so, die letzten 5, 7, 8, die macht man anders als die ersten 8. Das ist ganz klar so. Ich denke dann immer an Siegfried und Roy in Las Vegas, wenn die da so 1000 Shows hintereinander machen. Oder jetzt gerade ist ja Elvis gerade wieder sehr, sehr präsent ja. Und es gibt verschiedene Filme. Es gibt einen Film über Priscilla und auch über Elvis selber. Wenn die dann in Las Vegas landen und einfach jeden Tag die Bewegung machen.
Und das gibt es ja heute noch. Ich meine, Britney Spears hat ja auch solche riesigen Las Vegas-Shows da gemacht.
Ja, das ist für mich gefühlt der Horror. Natürlich ist es wahrscheinlich interessant, weil da unglaublich viel Geld verdient wird. Und du auch, wenn du Kinder hast zum Beispiel, wie Britney, ich weiß nicht, welche sie gerade versorgt oder nicht versorgt. Also in der Zeit, da hast du ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Nee, sie war in Las Vegas, da ging es ihr schon relativ schlecht. Ne? Da war sie nicht mehr wahrscheinlich im Sorgerecht
ganz
für ihre
genau
Kinder.
Genau, weiß ich es jetzt auch nicht. Ja.
Aber das war für Celine Dion, das weiß ich, habe ich in einem Interview gesehen, zum Beispiel ein totaler Benefit, zu singen, aufzutreten, Geld zu verdienen und aber für die Kinder einen regelmäßigen Ablauf kreieren zu können. Ich war mal 3 Monate bei einem Musical und habe gemerkt, dann ist dein Leben vorbei. Du machst einfach nichts anderes. Du bist jeden Tag auf der Bühne, davon bist du müde. Und an deinem freien Tag, was machst du da? Das ist, das wäre für mich kein Leben. Dann lieber weniger Geld verdienen und mehr Freizeit.
2001 haben Sie dann das Blümchenprojekt offiziell begraben. Sie waren Anfang 20, Sie sind in die USA gegangen und Sie haben dort Schauspiel studiert. War das ein Befreiungsschlag oder war es eher so, okay, jetzt kennt mich plötzlich keiner mehr?
Nee, das war super, weil wenn man so jung ist und irgendwie so übertrieben viel Anerkennung und Lob und auch Zuneigung bekommt, aber gleichzeitig weiß, die kennen mich ja gar nicht. Also das war mir schon komplett bewusst, dass das natürlich sehr charmant ist und schön ist. Da sind Jungs, die fallen in Ohnmacht, wenn sie dich sehen. Da sind Jungs, die haben für dich 25 Kilo abgenommen. Gut für die, also im Nachhinein einfach immer nur gut für die. Aber die kennen mich ja gar nicht. Die sehen ja nur das Mädchen auf dem Poster. Und da habe ich einfach eine Sehnsucht entwickelt. Ich wollte einfach direktes Feedback zu mir haben, nicht verfälschtes. Das ist ja heute noch so, wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist das für die einen richtig toll, die anderen sehen das eher mit Abstand oder Skepsis. Also ich kriege keine unvermittelte Reaktion auf mich. Und das war als Teenager dann mit meinem Anfang, also Ende Teenager, ne, mein Anfang 20, dann total wichtig, dass ich irgendwo bin, wo ich sicher sein konnte, da lächelt mich jemand an und flirtet mir, der findet mich halt süß. Und die mag nicht mit mir befreundet sein, weil die mich doof findet, aber das sind Freunde, die total Spaß daran haben, mich jetzt kennenzulernen, die Jasmin aus Deutschland. Und das war total gesund. Ich glaube, das war die beste Therapie. Wahrscheinlich habe ich da dann einfach wieder so ganz doll zu meinem Kern gefunden und einfach gewusst, ich bin als Mensch ohne den ganzen Kladderadatsch einfach auch annehmbar und was wert. Ja, es geht da ja einfach nur darum, bei dieser Zeit, dass ich einfach wieder ein Gespür zu mir entwickelt habe.
Das ist interessant, weil wir ja auch gerade über Elvis gesprochen haben und das ist ja auch in seiner Biografie immer so ein ganz großer Punkt, dass halt irgendwann einfach alle nur noch ja, toll, ja, mach das, ja, ja, ja sagen.
Ja.
Und gar kein zwischenmenschlicher, natürlicher Gegenwind oder auch mal nein, ich habe jetzt keine Zeit für dich oder so, ne?
Du
das gibt's dann irgendwann nicht mehr.
Genau, das ist irritierend. Also, weil man einfach dem dann nicht ganz vertrauen kann, dem Lob und den Service, den man bekommt. Trotzdem gewöhnt man sich an ihn. Das ist wirklich dann schwierig und für viele endet es dann halt nicht so günstig. Ne? Auch Elvis war ein unglücklicher, einsamer, oft betrunkener Mann am Ende.
Mhm. Ja. Warum
also
eigentlich?
Ja. Man flüchtet sich dann einfach man will sich irgendwie fühlen. Man muss sich fühlen und auch ich habe mich in meinen unglücklichen Zeiten im Leben natürlich auch immer so in Extreme gewagt. Und auch nach Amerika zu gehen ohne meine Familie war ein so ein Extrem. Aber es war eben die Suche nach einem ehrlichen Umgang mit mir.
Mhm. Das heißt, Amerika war einfach so weit wie möglich irgendwie von Deutschland weg oder wegen der Cheerleader oder wie kam die Verbindung nach Amerika?
Ja, ich würde sagen, dass ich als Teenager mit den Highschool-Movies auf jeden Fall total begeistert war. Also ich habe ja Amerika nicht kritisch gesehen für deren Umweltpolitik oder deren was auch immer da, was da auch schief läuft, sondern Amerika war wirklich so der coolste Ort der Welt, also aus einer Teenager-Sicht. Und da dann irgendwie Zeit zu verbringen und Schauspielunterricht zu bekommen, nachdem ich bei einer Schauspielschule vorgesprochen habe und die mich dann auch genommen haben, ausgewählt haben, das war einfach
in New York,
das Allercoolste.
Ne?
Ich war zuerst in Los Angeles und dann in New York. Ja. Und das war mega, mega cool, weil ich ja in meinem eigentlichen Lebensplan, ohne zufällig Popstar geworden zu sein, vorhatte, ein Auslandsjahr in Amerika zu machen. Und das konnte ich dann nachholen. Und das war mir ehrlicherweise voll viel wichtiger, als den nächsten Plattenvertrag zu unterschreiben.
Nach der Zeit in den USA sind Sie dann wieder zurück nach Deutschland gekommen, haben angefangen hier zu schauspielen, Fernsehfilme, Schlossparktheater in Berlin, Burgfestspiele in Jagsthausen. Auf ihrer Homepage steht, Ende 2007 geht Jasmin ans Theater, sucht Abstand zu sich selbst.
Ja, ich habe Schauspielerei immer als Urlaub von mir selbst empfunden. Und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht, 10 Jahre lang einfach am Theater auch in die Tiefe zu arbeiten. So im Nachhinein muss ich sagen, war das auch wichtig. Denn wenn quasi jetzt vom Erfolg mal abgesehen Leute sagen, das ist ja nur Techno und da muss man ja dies und das nicht und das und jenes. Also da gibt es dann einfach viel Gemäkele an mir als Künstlerin. Und
die singt gar nicht wirklich.
Das auch unter anderem, genau. Und wenn, oder wie gut singt die eigentlich, wenn da so viel Effekt auf der Stimme ist? Das ist ja auch dann irgendwie das andere Thema. Und wenn ich jetzt aber 10 Jahre am Theater auch Musical-Hauptrollen singe, ganz klar, jeden Abend da stehe, dann macht mir das heute einfach gar nichts mehr aus. Und früher hat mir das sehr viel ausgemacht.
Die Kritik.
Ja, dieses Gemäkele an mir. Und wenn ich jetzt, also und wenn ich jetzt aber sowas höre, dann ist mir das einfach sowas von egal, weil in dem Moment, wo ich als Sally Bowles in Cabaret jeden Abend diese großartigen Musical-Hits und diese tolle Geschichte gesungen habe und diese tolle Geschichte erzählt habe, da hat dann keiner geschrieben, ha, schaut, wie gut sie es macht. Also ich habe natürlich für die Premiere ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Theater ist generell eine andere Welt, die anders stattfindet und auch anders funktioniert. Die hat mich aber sehr glücklich gemacht. Aber da habe ich einfach gemerkt, die Suche nach der Sensation ist ja meistens das, was das Leitmotiv hinter solchen Sachen ist. Und heute kann ich sehr gut damit leben, dass Leute irgendwie verschiedene Meinungen zu mir haben. Ist es natürlich. Ich habe auch Meinung zu anderen.
Aber es ist irgendwie so ein Phänomen, ne? Also auch so ein Medienphänomen. Also Kritik geht immer, aber wirklich Lob für was, das ist dann schon sehr schwer, sich das zu erarbeiten.
Ja, oder sagen wir so, Songs selbst schreiben. Ich schreibe heute alle meine Songs selbst. Erwähnt das jemand? Nein. Als ich es nicht getan habe, war das auch eins von diesen Mäkeleien. So heute, ah ja, cool. Mm. Es ist halt schade, dass man diese Lässigkeit nicht als junger Mensch haben kann. Und das ist der Vorteil am Älterwerden. Also ich bin sehr, sehr gerne heute älter und freue mich auf alles, was kommt.
War es eigentlich schwierig, als Sie dann Mitte 20 Schauspielerin waren, dieses Blümchen-Image loszuwerden? Also Sie haben ja dann trotzdem auch viel, haben Sie gerade gesagt, Musicals, viele Sängerinnen gespielt.
Ja, was ja toll ist. Das muss man ja auch... Also das muss man ja auch sagen, wie schön ist es für mich, meine beiden Leidenschaften auf der Bühne zu haben. Und wenn man einen Liederabend macht oder ein Musical, transportiert man ja auch ganz anders Emotionen. Wir können natürlich viel darstellen mit unserem Körper, mit unserer Stimme, durch die Inszenierung. Aber Songs berühren Menschen einfach ganz anders. Und das ist so wundervoll. Als ich Alexandra gespielt habe, diese völlig andere Person, die ganz anders singt und auch eine ganz andere... Ja, mhm. Mein Freund, der Baum ist tot, ist ja ihr Klischeesong. Den hat sie, glaube ich, auch sehr kritisch gesehen und wollte auch anders wahrgenommen werden an Stellen. Da konnte ich ihr dann folgen, aber sie hat eben eine sehr tiefe Stimme und da habe ich dann eben auch mich so reingelegt. Und zu sehen, wie diese Tiefe auch Leute berührt, wie Tiefe anders berührt als Hochsingen, das fand ich herrlich. Also da waren ja aber auch genug Klassiker, weil ich habe Goethe gespielt, Arthur Miller, also es war ja alles dabei in 10 Jahren. Also ein sehr reiches, sehr reiche, sehr satte 10 Jahre am Theater.
Aber sind Sie dann so ans Theater gekommen? Also ja, so stelle ich mir das vor, man kommt so rein, erster Probentag und dann gucken erstmal alle so, aha, jetzt kommt Blümchen, ja. Oder hat das keinen interessiert?
Das ist sicherlich total das Thema gewesen, würde mich ja auch total aufregen. Also ich hatte auch ab und zu mal mit einigen Kollegen in der Anfangszeit eben diese Gespräche, also was im Sinne von die Haltung war da, was bildest du dir ein, dass du jetzt in unserem heiligen Theater eine Rolle hast? Aber die wussten ja dann auch, ich habe vorgesprochen, jemand hat mich ausgewählt, die Intendanz, der Regisseur, die haben irgendwie mich durchgewunken nach Vorsprechen. Also bin ich da wegen Leistung. Und natürlich in den ersten Produktionen war ich ja auch ein bisschen so der Backfisch. Aber wir haben in so einem Ensemble ist ja oft der etablierte, erfahrene Schauspieler, der Star, der Protagonist. Aber du hast auch immer mal jemanden von der Schauspielschule. Ich war dann auch so ein bisschen Hybrid. Und über die Jahre hat es keine Rolle mehr gespielt, weil ich einfach immer wieder an die Häuser kam, immer wieder die Regisseure mich immer wieder dazu geholt haben. Und das hat mir nichts ausgemacht, weil ich habe es verstanden. Also wenn, keine Ahnung, ist es ja jetzt auch in meinem Kopf so, wenn ich manchmal mit jemandem konfrontiert werde, zu dem ich ein klares Bild habe, der mir irgendwie nicht passt, dann habe ich ja auch erstmal so eine kleine Anti-Haltung. Und weil ich da ja auch, weil ich das aber weiß, versuche ich es runterzubringen. Ich versuche auch mit größter Offenheit auf Menschen zuzugehen, auch wenn sie erstmal in meinem Kopf ein paar Vorurteile auslösen. Und diese aufgeräumten, intelligenten, wunderbaren Menschen, mit denen ich am Theater zusammengearbeitet habe, die konnten das auch sehr gut. Einfach neben den Vorurteilen mit Offenheit auf mich zu.
Haben Sie da irgend so einen Icebreaker oder sowas?
Fleißig sein, respektvoll sein, indem man einfach auch pünktlich da ist. Und ich bin generell auch jemand, der irgendwie gerne umsorgt und versorgt. Also ich habe einfach auch geguckt, ich habe immer gut nach meinen Kollegen geguckt. Und das ist eben für mich immer schon so gewesen, dass Arbeitszeit auch Lebenszeit ist. Also, dass wir es einfach möglichst schön haben, dafür habe ich gesorgt. Aber die anderen eben auch. Wenn man das anfängt und initiiert, kriegt man das auch zurück.
Wir hören noch einen anderen großen Popstar, weiblichen Popstar. Gwen Stefani haben Sie sich gewünscht mit Don't Speak. Mhm. Was war das für eine Zeit für Sie, als Sie das gehört haben?
Also, Gwen Stefani hat voll als Vorbild getaugt. Die war einfach cool, schön, trotzdem besonders. Die war stark.
Auch immer ziemlich verrückte Klamotten.
Immer verrückte Klamotten, ja. Und ich finde sie immer noch toll, das ist schön. Sie sollte mal wieder mehr Musik machen, aber...
Die Zwischentöne im Deutschlandfunk heute mit der Sängerin und Schauspielerin Jasmin Wagner, vielen noch bekannt als Blümchen. 10 Jahre Schauspielerei, Theater, Fernsehen. Gab es in der Zeit diesen Gedanken so, ach, es ist schon irgendwie schön, wieder als Sängerin aufzutreten. Es gab ja ein Album 2006.
Ja, also am Theater hat das eigentlich lange für mich eine perfekte Situation dargestellt, bis ich im 10. Jahr einen Regisseur hatte, der das ganze Ensemble einfach die ganze Zeit richtig hat leiden lassen. Und ich konnte es gar nicht glauben, weil da diese ganzen Theaterklischees auf einmal mein Leben, mein Alltag waren.
Schreien,
rund machen, zeig auf die Tür, so zeigt man nicht auf die Tür. Also man kann also
du fühlst es nicht.
1000 Varianten von auf die Tür zeigen, alle falsch, also alles falsch. Und das ist natürlich ein schlimmes Klima. Also man weiß ja aus der Kindererziehung, dass das keine glücklichen Kinder werden. Und man kann auch unter so einem Regisseur einfach auch nur sich irgendwie behaupten und sagen, okay, habe ich geschafft, ich habe das zurückgegeben, aber irgendwie in diesem Klima zu arbeiten, habe ich gesagt, das brauche ich nicht nochmal. Und dann war Zeit für einen Wechsel. Also ich habe in 10 Jahren so viel erlebt, ich wusste auch gar nicht, was ich jetzt noch für eine Rolle spielen möchte. Also ich hatte das Gefühl, dass das Füllhorn war reichlich gefüllt. Und was dann als nächstes kommen sollte, wusste ich nicht so ganz, aber das bitte nicht mehr. Und dann haben die 90er einfach an meine Tür geklopft, so laut an meine Tür geklopft, dass ich dachte, okay, wie soll ich das denn anstellen?
Jetzt
wie
sind Sie schon wieder bei den 90ern. Ich wollte aber noch ganz kurz auf dieses Album zwischendrin kommen. 2006, Die Versuchung. Weil das fand ich sehr interessant. Das war ja so ein Versuch, mal Blümchen ganz hinter sich zu lassen und trotzdem zu singen. Ne? Also das war so 60er Jahre Chanson.
Ja, Bossa Nova auf jeden Fall als Sound sehr prägend. Ja, ich glaube, diese ganze Zeit dazwischen war so eine Findungsphase. Und natürlich ist es auch spannend, weiter Musik zu machen. Aber wie? Und da bin ich an Michelle van Dijk und Bernd Begemann geraten. Sehr charmante, tolle Männer. Mit denen haben
auch,
wir... Auch Musiker. Mhm. Wir haben dann ein Album gemacht. Und das klingt einfach sehr nach Michelle van Dijk, Jasmin und Bernd Begemann. Und ich finde, es ist ein ziemliches Meisterwerk. Ich liebe es sehr. Und das ist wiederum sehr schön an unserer jetzigen Zeit. Es ist eben nicht einfach jetzt in irgendeiner CD-Box und keiner kann es mehr hören, sondern die Versuchung kann jetzt auch durch dieses Interview wieder entdeckt werden. Und ich höre es sehr, sehr gerne. Also und liebe es. Hat auch was Zeitloses. Ich würde sagen, da alles richtig gemacht. Es war nur einfach nicht erfolgreich.
Ja. Ist das denn frustrierend, sowas, wenn man so denkt, so hey, ich kann doch noch so viel mehr, aber offensichtlich wollt ihr mich nicht als... Nicht Blümchen?
Also jetzt muss ich sagen, im Nachhinein muss ich tatsächlich sagen, wenn du halt Blümchen magst, dann ist die Versuchung meilenweit weg. Also ja, vielleicht naiv von mir, dass ich dachte, das könnte durch die Decke gehen oder könnte ernsthaft ein Gegengewicht darstellen. Es hat mich dann auch lange Zeit davon abgehalten, Musik zu machen, weil Blümchen ist so groß. Wie soll ich es je schaffen, etwas zu machen, was da mitkommt? Ich kann ja nur Sachen machen, die mir dann Freude bereiten und einfach akzeptieren, dass das höchstwahrscheinlich nicht wieder so erfolgreich wird. Und wenn man diese Haltung eben inne hat, dann geht es sehr gut. Also wenn es einfach nur erstmal da ist, um mir zu gefallen.
Oder man wird halt wieder Blümchen.
Oder man wird halt wieder Blümchen.
Was Sie dann eben halt auch gemacht haben. Ja. Wann ist Ihnen das klar geworden? Also ich habe gesehen, 2017 gab es schon einen Artikel dazu, von wegen die 90er Jahre waren nie weg. Irgendwie alle sind jetzt wieder auf dieser Welle. Ich glaube, 2017 war mir das noch nicht so klar. Wann haben Sie so gemerkt, oh, da kommt irgendwie diese große Retro-Welle?
Zum einen habe ich Buffalo Boots gesehen, eben, ne, mit diesem cakigen Absatz und dachte so, hast du die im Keller gefunden bei deiner Schwester? Nee, neu gekauft. Hä? Was? Was? Und dann war ich mit Freunden aus und landete auf einer 90er-Party und fand das super, der Sound meiner Jugend. Auf einmal höre ich, Kleiner Satellit fängt an. Ich so, ach du Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet.
Also ja, ein großer Hit.
Ja, ja, natürlich. Ja, natürlich. Was passiert jetzt? Und die Leute schienen noch mehr Spaß zu haben. Und ich so, okay, ich tanze einfach weiter. Das waren so die Anfänge. Und es gab immer Anfragen, ob ich wieder auf die Bühne gehe als Blümchen, von überall her. Und ich habe immer gesagt, nein, kann ich nicht, wie soll ich das machen? Und das war auch meine Haltung, bis ich nach 10 Jahren Theater an diesen Regisseur geriet und einfach erstmal nicht wusste, was ich als nächstes mache. Und dann war die Einladung da auf der größten 90er Party der Welt, Guinness Buch der Rekorde.
60.000 Menschen fast.
Ja, dabei zu sein.
Und auf danach, Schalke.
Und weil ich einfach nicht wirklich wusste, was ich als nächstes machen sollte, habe ich einfach mal meinen besten Freund gefragt, was er davon hält. Und er meinte, das ist doch eine super Idee. Er konnte damals, als wir noch keine Freunde waren, nicht auf ein Blümchenkonzert gehen. Er war Blümchen-Fan und konnte nicht gehen, weil sein Opa gestorben war. Und er sagte, für mich ist das Allerschönste, wenn ich nochmal ein Konzert von dir sehen darf. Und dann habe ich einfach mal anders gedacht. Ich habe vorher immer nur gedacht, geht nicht. Wie können wir es denn machen? Wie könnte es gehen? Und da kam dann eben diese Theaterzeit sehr nützlich irgendwie in das Konto so rein, weil ich auf einmal wusste, ich kann ja mir etwas überlegen, wie ich denke, dass Blümchen heutzutage sein kann. Und dann kann ich auch als erwachsene Person auf die Bühne gehen und trotzdem diesen Spirit verbreiten. Und das ging dann wieder nur durch die Theatermittel. Ich habe mir einfach einen Charakter gebaut und den zu Leben gebracht und mir einfach so einen Überbau gemacht. Und der ist, Blümchen im Heute, ist eine Superheldin, die aus den 90ern in die Zukunft reist, um den Leuten Freude zu bringen. Bäm. Und das finden Leute immer so ganz, was? Sie sagt, sie sei eine Superheldin? Nein, ich bin es nicht. Aber Blümchen in dem Moment auf der Bühne, ja.
Und wie war dann das Gefühl? 2019, 60.000 Leute da draußen, Blümchen seit 20 Jahren eigentlich nicht existent und sie stehen hinterm Vorhang?
Ja, also das war schon heftig. Am Abend vorher habe ich geheult, weil ich dachte, es war bestimmt eine schlechte Idee. Ich stehe da morgen und es wird der Fail deines Lebens. Und es war dann halt anders. Die Leute haben sich so gefreut. Es kamen Leute aus der ganzen Welt zu dieser Veranstaltung, weil sie auch dieses Bedürfnis wie mein bester Freund hatten, einfach mal Blümchen live zu sehen, weil sie zu jung waren damals, als ich in meiner ersten Schaffensphase war. Und ich stand auf der Bühne und die Leute haben lauter gesungen, als jede Verstärkung es hätte sein können. Also es war einfach nur wundervoll.
Was denken Sie, was würde die 20-jährige Jasmin sagen, wenn sie jetzt sieht, 20 Jahre später, wow, Blümchen war doch nicht tot, sondern Blümchen gibt's jetzt wieder, ich stehe da wieder auf der Bühne?
Ich glaube, sie wäre verdammt froh für mich, weil ich einfach ein sehr, sehr glücklicher Mensch bin. So, ich bekomme halt, das ist ein wunderschöner Austausch, ich stehe da auf der Bühne und kriege einfach wahnsinnig viel Liebe zurück. Und ist ganz egal, ob das Nostalgie ist und Eskapismus oder warum die Leute da stehen. Sie erinnern sich an ihre Jugend und ich bin da eine Brücke. Das ist doch toll.
Wenn wir jetzt in die Glaskugel gucken, wie lange wird die 90er-Jahre-Welle noch andauern? Was glauben Sie?
Interessanterweise sagen mir Leute jedes Jahr, jetzt kommen die 80er. Also was auch immer, die 80er würden diesen enormen Raum der 90er einnehmen. Und als ich 2019 gestartet bin, und das war auch schon spät, haben sie gesagt, geht noch 1-2 Jahre. Und es ist nicht so. Die 90er waren vielleicht das letzte richtige Original unter den Jahrzehnten, in dem so ganz viel entstanden ist, was es nur da gab. Und ich habe das Gefühl, danach wurde immer alles gemischt, kopiert etc. von hier und da geholt. Deswegen werden die 90er immer weiter erzählt werden und ich werde immer ein Teil davon sein. Und ich werde halt selbst entscheiden, inwiefern ich daran partizipiere oder ab wann ich mich zurückziehe. Aber im Moment sitzen die Bühnenoutfits noch, wie wir festgestellt
super
haben.
Nächste Woche moderiert mein Kollege Joachim Scholl die Zwischentöne und auch bei ihm wird's musikalisch. Zu Gast ist der Pianist Kit Armstrong und wir sind am Ende. Jasmin Wagner, ich bedanke mich sehr, dass Sie mein Gast waren, dass wir hier in Hamburg sprechen durften. Und wir beenden die Sendung mit einem letzten Wunschlied, das hoffentlich auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen vitalisiert entlässt. Technotronic mit Get Up. Ist das auch so ein Morgenlied bei Ihnen?
Es ist einfach ein richtig guter Start in den Tag, auf jeden Fall.
Mein Name ist Anna Seibt. Tschüss und viel Spaß beim Weiterhören.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.